wenn ihr wählen geht, wenn wir alle wählen gehen, wenn wir ein kraftvolles Zeichen senden, dass wir weiterhin Klimaschutz, Naturschutz, Umweltschutzpolitik haben wollen, dann muss die Politik auf uns hören.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.
Klima zählt zu einem der Top-Themen für Jugendliche. Doch was geschieht gerade überhaupt in der Klimapolitik? Raphael Weiland vertritt seit Juni 2015 den Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, als EU-Naturschutzreferent in Brüssel. Raphael, worum genau geht es denn bei der sogenannten Klimapolitik, von der immer alle sprechen?
Klimapolitik ist die Politik, die Maßnahmen lostreten soll, damit wir die Klimakrise adressieren, angehen. Das können wir nur gemeinsam tun. Da ist die EU, also die Ebene der Europäischen Union, eine gute Ebene, weil wir gleich mit einem Schlag 27 Mitgliedstaaten erreichen.
Vielen Dank für deine erste Einordnung. Nun jedoch mehr zu dir, kannst du dich einmal kurz vorstellen?
Gerne. Ich heiße Raphael. Ich bin, wie gesagt, seit 2015 hier in Brüssel. Ich habe Jura studiert in Freiburg, Sevilla und Bremen. Hatte dann auch als Anwalt in Hamburg gearbeitet und habe irgendwann gesagt: Mensch, mir fehlt dieses internationale Parkett ein bisschen. Die Arbeit ist doch zu arg am Schreibtisch fixiert in Hamburg. Und dann wurde ich durch eine Freundin auf die Stelle hier beim NABU in Brüssel aufmerksam. Und genau, hier vertrete ich nun die Interessen des Umweltverbands. Ich bin ein Lobbyist, einer der guten Lobbyisten, der wenigen guten Lobbyisten, sage ich. Und das mache ich schon seit 9 Jahren mit Freude. Das braucht Frustrationstoleranz natürlich. Aber das ist auch eine spaßige Arbeit, weil sie sehr vielseitig ist. Zum einen, natürlich ist sie immer noch zu viel am Computer, sage ich mal. Aber sie findet dann doch auch draußen statt. Also zu den Leuten gehen, zu den PolitikerInnen gehen, mit denen sprechen, sie probieren zu überzeugen, warum es doch wichtig ist, Natur, Umweltschutz, Klimaschutz zu betreiben. Das mache ich hier in Brüssel.
Sehr cool. Du bezeichnest dich selbst als einer der guten Lobbyisten. Was genau sind Lobbyisten und warum bist du einer der guten?
Ich bin einer der, oder ich bezeichne mich als einen der guten Lobbyisten, weil das, was wir hier lobbyieren, natürlich nicht direkt mit Gewinnstreben verbunden ist. Wenn wir die Natur schützen, die Umwelt schützen, dann ist es im Unterschied zu zum Beispiel der Chemikalienindustrie, der fossilen Industrie nicht so, dass der Rubel direkt rollt davon. So, wenn ich denn die FFH-Richtlinie, das war einer meiner ersten Tätigkeiten, als ich ankam, da sollte die Naturschutzrichtlinie, die praktisch Schutzgebiete europäischer Art schützt, aufgemacht werden, geöffnet werden, verwässert werden. Und da haben wir es dann geschafft, dass die erhalten bleibt. Und dann kommt nicht der Frosch, der in diesem Schutzgebiet jetzt besser geschützt ist und sagt: Hast du gut gemacht, Raphael, hier ist ein Scheck, 500 Euro. Wenn aber ein Pestizidhersteller in Deutschland es schafft, dass Pestizide weiterverkauft werden können, giftige, dann kann er natürlich dadurch Einnahmen generieren und mit diesen Einnahmen kann er Lobbyisten nach Brüssel schicken. Das heißt, da sind so ein bisschen die Unterschiede. Die Art der Tätigkeit ist ähnlich. Was wir hier machen, ist es auch, wir müssen eine Position haben, wir müssen rausgehen zu den PolitikerInnen und probieren, diese Position zu verkaufen. Aber unsere Positionen sind eben im Allgemeinwohlinteresse. Klimaschutz, Naturschutz, Umweltschutz, das hat selber keine Stimme. Wir geben der Natur eine Stimme. Wir sorgen dafür, dass unser Planet, das Klima nicht kollabiert. Wir Menschen tatsächlich Wohlstand sichern können, dadurch, dass es eben kein Hochwasser gibt, keine Dürre gibt und unsere Straßen, unsere Häuser nicht weggeschwemmt werden. Und deswegen bezeichne ich mich als einer der guten Lobbyisten.
Und was gehört so zu den Aufgaben in Brüssel, die du zum Beispiel jetzt gerade ausführst?
Jetzt gerade konzentriert es sich tatsächlich zum einen schon relativ stark auf die Europawahl. Das heißt, hier in Brüssel haben wir uns angeschaut, wie Abgeordnete in der letzten Legislatur oder in der laufenden Legislatur bei wichtigen Umweltgesetzen abgestimmt haben und haben daraus eine Bilanz gezogen. Findet sich bei allen großen deutschen Umweltverbänden, Deutscher Naturschutzring, BUND, NABU eben. Und diese Untersuchung mussten wir hier machen. Da haben wir dann gesagt, welche Gesetze schauen wir uns an, einfach weil wir Transparenz reinbringen wollen, weil die Leute oft nicht wissen, wofür ihre Partei steht. Und genau, das ist eine Sache hier, die Europawahl begleiten. Auch sehr dazu gehört, die Leute zu motivieren, wählen zu gehen, weil es eben ganz wichtig ist, dass wir uns beteiligen an der Wahl. Eine andere Sache, ein anderes Beispiel, woran ich arbeite, das ist das sogenannte Renaturierungsgesetz, das Nature Restoration Law. Das ist noch nicht ganz in Kraft, leider, da fehlt noch eine Hürde. Und das halten wir für wichtig, weil es den Mitgliedstaaten, also Deutschland, Frankreich, vorgibt, zum Beispiel Moore wieder zu vernässen. Wieder vernässte Moore sorgen dafür, dass zum einen natürlich Naturschutz wichtig, dass dort bestimmte Arten leben können. Zum anderen sind es aber auch Klimasenken. Das heißt, dort wird Kohlenstoff gespeichert und deswegen sind die ganz wichtig für den Klimaschutz. Und die Mitgliedstaaten, damit die das noch mehr machen als bisher, soll es eben ein EU-Gesetz geben, was ihnen ein Ziel vorgibt, so und so viel Prozent ihrer trockengelegten Moore wieder zu vernässen. Und dieses Gesetz habe ich jetzt 3 Jahre mit begleitet und hoffe, dass es im Juni hoffentlich noch durch den Umweltrat geht. Da fehlt noch eine Mehrheit, nachdem Ungarn umgefallen war.
Ist das die Hürde, von der du gerade gesprochen hast, oder was genau fehlt da noch?
Das ist die Hürde, genau. Das fehlt die Zustimmung praktisch zu dem Trilogergebnis des Umweltrats. Es klingt alles furchtbar kompliziert, ich weiß. Letztendlich ist die Gesetzgebung hier auf EU-Ebene auch durchschaubar. So, es gibt drei Institutionen. Wir haben die Kommission, die einen Gesetzesvorschlag macht und dann entscheidet über diesen Vorschlag zum einen eben der Rat, also der Rat, das ist die Vertretung der Mitgliedstaaten, und auf der anderen Seite entscheidet dann das Europäische Parlament darüber. Und dieses Nature Restoration Law kam von der Kommission, hat die Hürde des Parlaments und des Rats schon einmal passiert so. Dann wurden aus diesen drei Positionen ein Kompromissposition gemacht und dieser muss jetzt wieder abgesegnet werden. Eigentlich eine Formalie, Parlament hat es gemacht, Rat steht noch aus.
Dann lass uns doch mal ein bisschen mehr in die Klimapolitik auch an sich einsteigen. Wie schätzt du denn die bisherige Umsetzung der Klimapolitik so ein?
Naja, wenn wir uns die Kurve der Emissionen anschauen, dann sieht das alles sehr, sehr bitter aus. Die sinken nämlich tatsächlich nicht, zumindest global gesehen. Nichtsdestotrotz hilft es nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Und wie ich schon sagte, die EU-Ebene ist immerhin eine Ebene, die doch gewisse Probleme besser angehen kann als die nationale Ebene. Und wenn wir uns jetzt die letzten 5 Jahre anschauen, der letzten sogenannten von der Leyen-Kommission, dann kamen da schon zwei, drei Gesetze durch, die uns eigentlich Hoffnung geben können. Und zwar haben wir eben als Rahmengesetz das sogenannte Climate Law, das Klimaschutzgesetz. Das gibt Ziele für 2030 und für 2050 vor. Bis 2050 sollen alle EU-Mitgliedstaaten klimaneutral sein. Also keine Emissionen mehr, unterm Strich zumindest, ausstoßen. 2030 ist auch ein wichtiges Ziel. Jetzt wird sogar noch über ein 2040er Zwischenziel verhandelt, was dann demnächst hoffentlich auch bekräftigt werden kann. Und diese Zielsetzung wird weiter heruntergebrochen in die einzelnen Verursachersektoren. Und auch dafür hat die EU-Ebene eben verschiedene Gesetze. Ein Beispiel ist der Emissionshandel. Ist es logisch, dass der nicht nur in Deutschland funktionieren kann? Oder auch das Aus des Verbrennerverbots in Kraftfahrzeugen, so in Autos. Dort werden ja überwiegend bisher noch fossile Kraftstoffe verbrannt, die produzieren Emissionen. Und wenn wir wollen, dass wir da zum Beispiel zur Elektromobilität übergehen, die weniger Emissionen erzeugt, dann kann sowas nur auf europäischer Ebene passieren. Wir können nicht in Deutschland allein sagen, VW macht es mal oder BMW oder Mercedes und andere Hersteller machen das nicht so. Und insofern, es passiert hier schon einiges auf EU-Ebene. Das alles muss jetzt aber umgesetzt werden und der Kurs muss weitergehen, damit wir tatsächlich die Erfolge irgendwann sehen und diese Emissionskurve runtergedrückt bekommen.
Welche Defizite siehst du denn genau bei der Umsetzung und woran liegt das überhaupt?
Naja, das größte Defizit ist tatsächlich, dass die Politik und die Menschen wenig veränderungsbereit sind. So, das ist, glaube ich, einer der großen Hemmnisse. Die Politik schielt auf die WählerInnen, und traut sich auch nicht, Verhaltensänderungen anzugehen. Verhaltensänderung meint, wir müssen uns wahrscheinlich tatsächlich damit anfreunden, dass wir weniger fliegen, weniger Fleisch essen und so weiter und so fort, weil es ohne das nicht gehen wird. Aber nur so schaffen wir es, einen relativ komfortablen Lebensstil weiterzuführen. Und die Politik ist geneigt, weil sie diese Veränderungen den Wählerinnen, den Bürgerinnen nicht zumuten mag, die Verantwortung auf die BürgerInnen zu schieben. Und das wird nicht funktionieren, weil alleine individuelles Verhalten das nicht leisten kann. So, das ist, würde ich mal sagen, die Grunderklärung, warum wir derzeit noch nicht vorankommen. Dann gibt es natürlich verschiedene andere Komponenten, die da auch reinspielen. Die Lobbys, also die Lobbys, die damit viel Geld machen mit dem umweltschädlichen Verhalten, die sind sehr stark. Ob das die Ölindustrie ist, ob das im Umweltbereich Pestizidhersteller, die Agrarlobby ist, so, das sind alles natürlich auch Punkte, die dafür sorgen, dass wir da noch nicht weiter vorankommen. Und dann muss man sagen, wir haben jetzt aber, wie gesagt, schon ein paar Gesetze durchbekommen. Die müssen wir eben umsetzen. Da braucht es jetzt den politischen Mut der Mitgliedstaaten in Deutschland, dann der Bundesregierung, die das runterbrecht auf die Landesregierung, um diese Maßnahmen tatsächlich auch in Kraft treten zu lassen. Und um den Kurs fortzusetzen nach der Wahl, den wir die letzten Jahre ja hatten, den Green Deal-Kurs, wie es hier auf EU-Ebene heißt, wo eben viele Umweltgesetze kamen, da brauchen wir tatsächlich weiter progressive Mehrheiten auf EU-Ebene, vor allem im Europäischen Parlament. Und die sind nicht selbstverständlich gegeben. Denn die Wahlprognosen sagen uns, dass wir einen Rechtsruck bekommen werden. Und wenn wir uns anschauen, wie rechte Parteien abgestimmt haben, dann ist zu befürchten, dass diese eben nicht weiter in Zukunft für Umweltgesetze abstimmen.
Was glaubst du, also was für Möglichkeiten gibt es noch, um diesen Zustand der Umsetzung, diese Defizite, die du erklärt hast, irgendwie verbessern zu können?
Wir sind nicht ganz kraftlos. Ich glaube schon, und es hat die Situation vor der letzten Europawahl gezeigt, dass zivilgesellschaftlicher Druck durchaus was bewirken kann. So. Klar, wählen gehen, sein Kreuz machen auf dem Wahlzettel, das ist ein Schritt in der Demokratie so, aber damit soll es ja nicht aufhören. Wir müssen tatsächlich und wir können rausgehen, Demos organisieren, natürlich auch selbst unser Verhalten anpassen, zu Hause, mit Freunden. Gerade gesellschaftlicher Druck durch aktiv werden, durch demonstrieren, hat das letzte Mal dafür gesorgt, dass überhaupt der Green Deal auf die Agenda von Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin, gelangt war. Und da dürfen wir nicht nachlassen. Die Landwirte haben das bei den Bauernprotesten derzeit gezeigt, dass sie tatsächlich mit vielen Protesten es schaffen, politische Agenden zu setzen. Und wir, sage ich mal, wir Umweltbewegung, Klimaschutzbewegung sind in letzter Zeit eher still gewesen. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir wieder auf die Straße kommen. 31. Mai ist ein Klimastreik von den Fridays for Future zum Beispiel. Und ich hoffe, dass wir dort gemeinsam eine laute Stimme sein können, um den PolitikerInnen mitzugeben, dass auch nach der Wahl Umwelt, Klimaschutz ein wichtiges Thema ist.
Man hört ja in letzter Zeit auch super viel von diesen Protestbewegungen, die du gerade angesprochen hast. Die fordern eben eine bessere Klimapolitik, wie jetzt zum Beispiel die politische Vereinigung von KlimaaktivistInnen in Deutschland und Österreich, was auch beides EU-Mitgliedstaaten sind, die letzte Generation. Oder auch Fridays for Future, was eine globale soziale Bewegung von SchülerInnen ist. Glaubst du, dass diese Protestbewegungen auch die Klimapolitik auf EU-Ebene auch bei der jetzigen Wahl beeinflussen werden?
Inwieweit die politischen Prioritäten nach der Wahl tatsächlich wieder in Richtung Umweltschutz, Klimaschutz gehen, lässt sich noch schwer vorhersagen. Das hängt eben nicht nur an der Wahl. Aber wenn wir nicht rausgehen und demonstrieren, dann ist es von Anfang an verloren. Dann setzt sich tatsächlich, und diese Anzeichen gibt es, dann setzt sich eine politische Schwerpunktsetzung der Deregulierung durch, wo nur auf den schnellen Gewinn der Unternehmen, die sogenannte Wettbewerbsfähigkeit geschaut wird. Und das geht zulasten des Klimaschutzes, auch einer fairen, sozial gerechten Transformation. Und deswegen, natürlich müssen wir es probieren, wir müssen laut werden und wir dürfen dann auch, wenn die Wahl vorbei ist, nicht nachlassen und immer weiter dranbleiben. Nur so schaffen wir Veränderungen, so mühsam es ist.
Du hast ja gerade auch schon über das 2040-Ziel gesprochen. Was glaubst du, welche Auswirkungen hat das 2040-Ziel der jetzigen EU-Kommission für die Zukunft?
Das 2040-Ziel ist deswegen so wichtig, weil es eben ein Zwischenziel für eine relativ nahe Zukunft ist. Wenn wir nur auf 2050 schielen, dann besteht die Gefahr, dass wir jetzt nicht tätig werden und unsere Handlungen sehr weit in die Zukunft verschieben, verzögern und die Bürde und der Handlungsdruck dann dort noch sehr viel stärker wird. Und deswegen 2030 ist praktisch morgen, kommt schon relativ schnell, das ist wichtig, aber das reicht allein nicht aus, um mittelfristig zu planen. So, ich glaube, auf 2030 hin, da ist es wichtig, weil das nützt uns jetzt tatsächlich ganz konkret die Transformation anzustoßen. Aber wenn wir die Projektion nicht bis 2040 fortsetzen, dann reicht es nicht aus. Deswegen sind die Umweltverbände so erpicht drauf, tatsächlich auch ein ambitioniertes 2040-Ziel zu bekommen. Und nur um das auch nochmal deutlich zu machen, so, ich hatte eingangs gesagt, dass die globalen Emissionen nicht sinken, so. Aber ich glaube schon, dass wir mit der EU-Gesetzgebung der letzten Jahre Grundsteine gelegt haben, die tatsächlich auch anfangen, Wirkung zu zeigen. Und wenn wir tatsächlich weitermachen mit dem 2040-Ziel und das 2030-Ziel versuchen zu erreichen und dann das 2040-Ziel, dann verhindern wir Schlimmstes. Ich glaube, jedes Zehntel Grad, was wir schaffen, weniger zu erwärmen, das wird uns tatsächlich angenehmere Lebensbedingungen in der Zukunft schaffen.
Aber worum geht es denn eigentlich so beim 2040-Ziel? So, welchen Effekt werden wir dann auch spüren, wenn wir es erreichen oder auch wenn wir es eben nicht erreichen?
In den nächsten, ich sagte 2030 ist relativ nah, aber es stehen einige also Veränderungs Entscheidungen an. Eine, die jetzt angestoßen wird, ist zum Beispiel das sogenannte Verbrenner aus, eben damit auch der Verkehrssektor klimaneutral wird. Aus meiner Sicht sind wir bei der Energiewende, einem anderen Sektor, haben wir immerhin den Kursbereich eingeschlagen. So, ich will nicht sagen, dass wir da schon alles erreicht haben, so, aber und wir sehen das in Deutschland mit dem Ausbau der Erneuerbaren, die Bundesregierung vorantreibt. Ich glaube, dass wir bei der Energiewende tatsächlich den Kurs zumindest begonnen haben und jetzt dafür sorgen müssen, dass wir natürlich nicht zu viel auf Zwischengas, LNG und Ähnliches setzen, aber dann können wir es schaffen. Die Technik ist da, die Solarmodule existieren, die Windräder werden immer leistungsstärker und da habe ich tatsächlich persönlich die Hoffnung, dass wir die Energiewende schaffen. Im Verkehrsbereich wird sie durch das Verbrenner aus angestoßen. Da sind wir aber noch nicht so, dass der Kurs tatsächlich schon eingeschlagen ist, weil das Verbrenner aus soll erst auf 2035 in Kraft treten, ist zwar schon verabschiedet als Gesetz, aber bis 2035 ist noch so viel Zeit, und die konservative Europäische Volkspartei, in der auch die CDU-CSU-Mitglied sind, die hat sich ins Wahlprogramm geschrieben, dieses Verbrennerverbot zu überprüfen und will es eigentlich nicht akzeptieren. Und genau das zeigt, wenn das jetzt wieder aufgemacht wird, dann sind wir in der Verkehrswende eben noch nicht dabei, den Kurs einzuschlagen. So. Das war die Verkehrswende. Und dann ein großer Sektor, auch im Verkehrsbereich, ist zum Beispiel Flugverkehr immer noch zu stark. Da müssen wir irgendwie ran. Wir müssten Kerosin besteuern. Ich befürchte, das traut sich, weil das eher eine globale Lösung bräuchte. Traut sich auch die nächste Kommission nicht unbedingt oder das nächste Parlament, die nächste politische Gemengelage. Aber ein Bereich, wo ich glaube, wir müssen auch weiterkommen, und da komme ich eben in einer meiner Herzensthemen rein, ist der natürliche Klimaschutz. Und auch da sind wir bisher nicht gut. Natürlicher Klimaschutz heißt alles das, wo Emissionen ausgestoßen werden und wo wir praktisch über Naturschutzmaßnahmen dafür sorgen könnten, dass wir statt Emissionen auszustoßen, Emissionen einsparen. Und das bezieht sich dann eben auf Ökosysteme wie Wälder, aber auch Moore und Grünland, Seegraswiesen. Die Ökosysteme, die schaffen es eigentlich, CO2 zu speichern. Und derzeit sind wir dabei, mehr Wälder abzuholzen, um das Holz zu verbrennen, um daraus Möbel herzustellen und so weiter. und die Wälder nicht zu schützen. Und das ist dumm, weil diese Wälder würden für uns die besten CO2-Speicher sein. Das gleiche gilt für Moor. Auch in Deutschland sind wir noch dabei, Moore abzutorfen, um den Torf als Blumenerde zu benutzen. Und eigentlich müssten wir sofort damit aufhören, da werden CO2-Emissionen ausgestoßen, anstatt sie in den Mooren zu schützen. Auch Grasland, also Grünland, wenn wir es schaffen, artenreiche Wiesen nicht umzubrechen und daraus Ackerfläche zu machen, dann hört es eben auf, dass da Emissionen entstehen, wenn wir die Tierhaltung reduzieren. So, dass auch da, wie gesagt, in diesem ganzen Bereich, jetzt dieser Säule, da ist enormes Einsparpotenzial. Und auch da fürchte ich, ähnlich wie bei der Verkehrswende, anders als im Energiebereich, dass wir den wichtigen Schritt hin zu, wir haben den Kurs eingeschlagen, noch nicht unternommen haben. So, da wird sehr viel derzeit blockiert, so, weil es ist natürlich eine Transformationsherausforderung, aber da müssen wir ran.
Vielen Dank für deine Einordnung. Ich wollte einmal noch nachfragen. Kannst du möglicherweise für all diejenigen, die noch nie irgendwas vom Green Deal gehört haben oder sich nicht wirklich was darunter vorstellen können, einmal erklären, was das eigentlich genau ist?
Sehr gerne. Der Green Deal ist sozusagen das, der Koalitionsvertrag der letzten europäischen Regierung. Die Kommission entspricht so ein bisschen der Bundesregierung, die legt die Gesetze vor. Und die werden dann, wie gesagt, durch Parlament und Rat abgesegnet. Und der Green Deal war eben die Schwerpunktsetzung, das Dokument, wo hunderte von Maßnahmen drinne stehen, zu der sich die letzte Europäische Kommission 2019 verpflichtet hat. Das ist so ein Arbeitsprogramm. Und natürlich, das betrifft nicht nur die EU-Ebene, kam dann 2020 die Pandemie und dann der Angriffskrieg. Das heißt, die Politik war natürlich vor große Herausforderungen gestellt, hat aber auf EU-Ebene die Europäische Kommission und mit der Unterstützung des Parlaments und des Rates hat sie aber tatsächlich 2020, 21, 22 angefangen, eine Reihe von grünen Gesetzen in allen möglichen Bereichen, grün heißt Umweltschutz, Klimaschutz, Gesetzen vorzulegen. Dazu gehört das sogenannte Deforestation Law, mit dem verhindert werden soll, dass Wälder auch außerhalb der EU abgeholzt werden für Produkte, die wir importieren. Wenn wir Soja zum Beispiel importieren, dann geht da oft Regenwald drauf und das Deforestation Law soll das verhindern. Dieses Gesetz ist verabschiedet worden. Da gehören Gesetze dazu wie eine Nachschärfung der Ökodesign-Richtlinie durch ein Recht, wo jetzt erst kürzlich ein Recht auf Reparatur hinzugefügt wurde, das uns VerbraucherInnen nützt. Weil natürlich die Produkte dann nicht gleich weggeworfen werden, sondern weil sie erstmal vielleicht besser repariert werden können wieder. Und da gehören ganz viele Gesetze dazu. Und insofern ist auf EU-Ebene die letzten Jahre einiges erreicht worden so. Und jetzt hoffen wir eben, dass es auch nach der Wahl weitergeht.
Vielen Dank für deine Erklärung. Eine etwas klimaspezifische Frage. Unterstützen Naturschutzgebiete wirklich dabei, die Artenvielfalt zu erhalten? Das hört man ja oft. Ist das so?
Genau, grundsätzlich ist es im Naturschutzbereich oder ich fahre mal einen Schritt weiter vorne noch an. Die Naturkrise wird auch im Konzept zum Beispiel der planetaren Grenzen ähnlich existenziell für uns Menschen gesehen wie die Klimakrise. Also das heißt, wir haben verschiedene Krisen. Es gibt nicht nur die Klimakrise, sondern es gibt unter anderem auch eben die Naturkrise, wo der Artenschwund stattfindet und so weiter, die ähnlich bedeutsam ist für unser Überleben wie die Klimakrise. Das ist, glaube ich, so die Ausgangslage. Und dann ist es zumindest zum Messen nicht ganz so leicht bei der Naturkrise wie bei der Klimakrise, weil bei der Klimakrise haben wir die Treibhausgase, die schädlichen, die wir messen können. Im Naturschutzbereich, da gibt es verschiedene Ansätze, wie wir an die Krise herangehen und die lassen sich eben nicht alle mit einem gemeinsamen Nenner messen. Aber es ist, und da gibt es die wissenschaftlichen Gremien, es ist schon klar, dass wir verschiedene Lösungsansätze haben für die Naturkrise. Und Naturschutzgebiete sind ein Baustein. Die Weltgemeinschaft und auch die EU haben sich deswegen verpflichtet, ähnlich wie im Pariser Klimaschutzübereinkommen gibt es auch für den Naturschutz das Montreal-Kunming-Abkommen. Und dort hat sich die Weltgemeinschaft darauf verpflichtet, zum Beispiel 30% ihrer Fläche, Land- und Meerfläche, unter Schutz zu stellen. Die EU hat es in ihrer EU-Biodiversitätsstrategie auch getan, sodass wir tatsächlich sagen können, wenn wir mehr und besser gemanagte Schutzgebiete hätten, dann würden wir zum einen eben der Naturkrise und mittelbar auch der Klimakrise entgegentreten. Daneben müssen wir auch an andere Treiber ran. Allein Schutzgebiete reicht nicht, weil, wie gesagt, wenn wir nur 30%, selbst wenn wir die 30% hätten, wenn wir 30% der Fläche unter Schutz stellen, können auf 70% immer noch Schindluder mit der Natur getrieben werden. Und deswegen, das reicht natürlich nicht aus. Wir müssen ganz klar und eindeutig auch an die sogenannten Treiber der Naturkrise ran, der Biodiversitätskrise. Und das sind unter anderem Landnutzung, Landnutzungsänderungen, intensive Landwirtschaft, Einsatz von Pestiziden und so, aber auch Überfischung im Meeresbereich, wo dann die Arten aussterben. Deswegen, das ist eine zu intensive Forstwirtschaft, die dann nicht genug Totholz lässt, zum Beispiel, wo dann Arten wie Eulen und Ähnliches im Totholz Unterschlupf finden und so weiter und so fort. Das heißt, auch in der Krise ist es ein bisschen komplexer, aber auch da gibt es in diesem Montreal-Abkommen gibt es verschiedene Aktionsmaßnahmenziele, die uns sagen eigentlich und worauf wir uns theoretisch verständigt haben, in welche Richtung es gehen muss.
Du hast es gerade schon angesprochen. Nach der Wahl könnte es im EU-Parlament zu einem Rechtsruck kommen. Das fürchten zumindest manche BeobachterInnen. Kannst du nochmals ganz konkret mitteilen, welchen Einfluss das auf die Klimapolitik hätte?
Die Lage im Europäischen Parlament ist zum Glück oder leider relativ eindeutig, was das Abstimmen- und Wahlverhalten angeht. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir richtig progressiv für die Umwelt wählen gehen. So. Im Parlament sind verschiedene Fraktionen mit den deutschen Parteien vertreten. Und wenn wir uns anschauen, wie diese Parteien abgestimmt haben, dann müssen wir eben feststellen, dass es einen Block an Parteien gibt, die sich immer gegen die Umweltgesetze wenden, die da blockieren. Dazu gehören die Konservativen, also CDU, CSU, dazu gehören die deutschen Liberalen, die FDP, und dazu gehört auch die AfD, die rechts, insgesamt die rechten Parteien. Auf der anderen Seite haben wir eben einen Block mit Nuancen natürlich, aber das ist erstmal egal. Ich will hier keine konkrete Wahlempfehlung geben, aber da haben wir einen Block an progressiven Parteien, sage ich mal, die Umweltgesetze, so wie sie vorgelegt wurden, die ja nicht revolutionär waren, sondern die tatsächlich solide erarbeitet waren, unterstützt haben. Und zu diesen Parteien gehört sicherlich gehören die Grünen dazu, da gehört die SPD dazu, da gehören die Linken dazu. Auch die kleineren Parteien, ÖDP, Piraten und Ähnliches. Das ist so ein bisschen die Lage. Wer es genau wissen will, schaut eben und zum Beispiel bei NABU/Europawahl im Internet, da ist das genau erklärt. Aber im Großen und Ganzen ist das die Lage. Und wenn wir jetzt eben tatsächlich bedenken, dass die Prognosen sagen, die Grünen verlieren Sitze im Parlament zum Beispiel, die SPD bleibt vielleicht stabil, die AfD gewinnt massiv Sitze hinzu, dann führt das dazu, dass wir ein neues Parlament bekommen, in dem die Blockierer noch mehr Stimmen haben und wir noch weniger Chancen haben, Umweltgesetze durchzubekommen. Denn allein schon jetzt ist es nicht so, dass wir eine üppige Mehrheit haben, wenn wir so ein Klimaschutzgesetz verabschieden oder ähnlich so. Es kommt jetzt schon auf jede Stimme an. Und wenn wir eben den Prognosen, wenn die Prognosen eintreten würden und wir diesen Rechtsruck bekommen, dann befürchten wir, dass wir ambitionierte Umwelt-, Natur- und Klimagesetze noch schwerer durchbekommen. Deswegen ist es so wichtig, überhaupt wählen zu gehen und dann natürlich genau hinzuschauen, um den Rechtsruck zu verhindern und eine progressive Politik auch in Zukunft zu ermöglichen.
Was genau meinst du mit progressiver Politik?
Mit progressiver Politik meine ich eben, dass wir nicht bestehende Umweltgesetze wieder aufmachen, abschwächen, sondern dass wir tatsächlich den Pfad, den wir eingeschlagen haben, fortführen, um auch Rechts- und Planungssicherheit zu geben, um eine Transformation, um diese Transformationsbewegung einzuleiten und dadurch unseren Wohlstand zu sichern.
Laut Ipsos verliert die grüne Fraktion auch an Stimmen. Könnte das den Effekt noch zusätzlich pushen?
Genau, die grüne Fraktion hatte ich zu dem Lager der progressiven Kräfte gezählt, die hier die Umweltgesetze unterstützen. Und wenn die jetzt verliert, dann fehlen da Stimmen. Und wenn auf der anderen Seite die AfD gewinnt, dann kommen mehr Blockiererstimmen, Verhindererstimmen dazu so. Und das ist die große Furcht jetzt bei der Europawahl.
Könnten dann auch bereits beschlossene Ziele wieder rückgängig gemacht werden?
Auch das ist leider zu befürchten. Das sehen wir bei dem Verbrenner aus, dass in Wahlprogrammen von gewissen Parteien, unter anderem der Europäischen Volkspartei mit CDU, CSU, das bereits beschlossene Gesetz zur Dekarbonisierung des Autosektors wieder überprüft werden soll. Also theoretisch, vom Prozedere her, kann jedes Gesetz, das einmal beschlossen wurde, genauso wieder abgeändert werden.
Nochmals, um auf diese ganzen Proteste zurückzukommen. Ich finde das super interessant, wenn man sich da die Meinung anguckt, weil die ist oftmals super unterschiedlich. Also die einen freuen sich darüber, dass männlich über das Thema spricht, die anderen finden das wichtig, aber die kritisieren die Methoden, wie jetzt beispielsweise bei den Klimaklebern und Kleberinnen, die genutzt werden, wie halt eben bei den blockierten Straßen und so weiter und sind deshalb wütend und haben deshalb auch wirklich gar keine Lust mehr, sich mit der Klimapolitik zu beschäftigen. Es gibt andere, die ignorieren es komplett. Wie siehst du das? Also glaubst du, dass diese Proteste, du findest, also du hast ja gerade schon erklärt, dass du sie eigentlich sehr förderlich findest, aber siehst du da auch eine Gefahr für die EU-Klimapolitik drin?
Nein, die sehe ich nicht. Ich glaube, die Kritik an den Protesten ist oft instrumentalisiert, um die Proteste insgesamt oder das Thema zu diskreditieren. Das haben wir an vielen aktuellen Anlässen auch gesehen, als Greta sich zum Beispiel zu dem Gaza-Israel-Konflikt geäußert hatte. So, da wurde versucht, die Leuchtkraft von Greta, sage ich mal, die Strahlkraft von Greta zu diskreditieren. So, wir brauchen das gar nicht bewerten, ob sie sich dazu äußert oder nicht, aber diese Empörungswelle, die dann losgetreten ist, die war einzig und allein dazu gedacht, eben Greta mundtot zu machen. So. Und so ist es auch bei den Protesten der letzten Generation in Deutschland, die ja ihre Aktionsmittel eh schon angekündigt haben, ändern zu wollen. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich jede Form des Protestes. Persönlich saß ich auch schon auf Bäumen oder vor dem Castor-Transport. So, wir brauchen diesen immer natürlich gewaltfreien, aber wir brauchen tatsächlich bis hin zum zivilen Ungehorsam, wir brauchen aktivistischen Protest, wir brauchen die Lobbyarbeit, die ich beruflich mache, wir brauchen weiterhin Klimaklagen, also das Recht als Durchsetzungsinstrument mit Klagen, weil auch diese helfen, Dinge voranzubringen. Und ich glaube, nur sich gegeneinander da auszuspielen hilft nicht. Nur gemeinsam schaffen wir es, wenn überhaupt, tatsächlich voranzukommen. Ob ausreichend sch schnell, sei dahingestellt. Aber das dürfen wir nicht anzweifeln, weil sonst haben wir jetzt schon verloren, so. Und genau deswegen ist, um auf die Frage zurückzukommen, genau deswegen ist auch jeder Protest zum Klimaschutz wichtig, um das Thema überhaupt am Laufen zu halten. Denn Themen können sehr schnell in der Versenkung verschwinden. Das haben wir jetzt bei den Bauernprotesten gesehen. Da war plötzlich dann nur noch die Rede von, wie die Lage für die Bauern ist. Und egal, ob ein Hochwasser herrschte oder eine Dürre, es ging nicht mehr um die Ursachen dahinter, die Klimakrise, die praktisch uns allen die Ernährung gefährden wird, so. Und
Ja.
deswegen müssen wir als Bewegung dranbleiben, auch wenn es teilweise frustrierend ist.
Du hast es gerade schon etwas angedeutet und ich wollte da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Kann die EU denn nun bessere und vor allem wirksamere Klimapolitik machen als die Nationalstaaten?
Auf jeden Fall muss die EU Klimaschutzpolitik machen, die von den Nationalstaaten aufgegriffen wird und umgesetzt wird und weitergeführt wird. Ich glaube, da ist schon eine Rollenverteilung da und die EU ist eben das Bündnis der 27 Mitgliedstaaten, die gewisse Rahmen setzen muss. In der globalen Welt schaffen wir das als Nationalstaat nicht allein. Wir können auch als Nationalstaat alleine nicht sagen, wir sind dafür, Glühlampen zu verbieten, LEDs sind viel besser. Nein, damit die Hersteller LEDs überhaupt erstmal produzieren, damit da ein Innovationsschub kommt, muss das schon so ein größerer Marktraum wie eben die Europäische Union machen. Und genau deswegen braucht es die EU. Die EU ist aber kein isoliertes Subjekt, die besteht aus uns Bürgerinnen in den Nationalstaaten, die besteht aus den Regierungen der Mitgliedstaaten. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass all das, was wir hier machen, unterstützt wird von den Menschen vor Ort und von den Regierungen. Weil wenn die Regierungen dann die politischen Gesetze, die Gesetzesvorschläge der EU im Rat der Europäischen Union blockieren, dann kommen wir auch nicht weiter so.
Würdest du sagen, dass du dich allgemein von den Menschen vor Ort unterstützt fühlst in der Klimapolitik?
In der Klimapolitik deutlich mehr als zum Beispiel in der Politik gegen die Naturkrise. Ja, ich fühle mich durchaus, ich bin erfreut, die Vielfältigkeit des Protestes zu sehen, ob das um klassische MusikerInnen geht, die dann Solidaritätskonzerte machen, wenn da Braunkohle abgebaggert wird, oder aber eben die Ende-Gelände-AktivistInnen, die irgendwie Braunkohleminen alle im weißen Anzug besetzen wollen, oder um riesengroße Fridays for Future-Demos und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass wir eine kräftige Bewegung sind und die uns Rückhalt gibt, die Politik durchzufechten. Und wie gesagt, diese Bewegung müsste auch anwachsen, um die Naturkrise ähnlich effektiv angehen zu können.
Super interessant. Als abschließende Frage, was würdest du gerne den Jugendlichen, die gerade hier zuhören, mitteilen?
Ich würde mir wünschen, dass ihr den Kopf nicht in den Sand steckt, so schwierig die Lage manchmal zu sein scheint. Gemeinsam können wir sehr viel erreichen. Die Europäische Union ist eine wichtige Erfindung. Und wenn ihr wählen geht, wenn wir alle wählen gehen, wenn wir ein kraftvolles Zeichen senden, dass wir weiterhin Klimaschutz, Naturschutz, Umweltschutzpolitik haben wollen, dann muss die Politik auf uns hören. Deswegen lasst uns gemeinsam wählen gehen, ein starkes Zeichen senden, mit Optimismus voran. Danke euch.
Vielen Dank, Raphael, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Interview. Erstmal der NABU, super interessant, sehr bedeutsam auch für die kommende Europawahl, sich richtig zu informieren. Falls ihr euch mehr informieren wollt, dann könnt ihr das sehr gerne auf unseren Social-Media-Kanälen unter Instagram und TikTok unter Salon5- tun. Und ansonsten wünsche ich dir selbstverständlich, Raphael, und natürlich auch euch, lieben Salon5-ZuhörerInnen, eine wundervolle Woche. Vielen Dank.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.